Diese Folge gibt es auch bei YouTube.
Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Herzlich willkommen beim Zahn-Podcast von Byte, Folge 8. Ich bin heute zu Gast bei der Akademie für Naturheilkunde in Salzburg. Die Akademie für Naturheilkunde ist ja ein sehr bekanntes Weiterbildungsinstitut für Heilpraktiker, für Ärzte, für Therapeuten und auch für Pharmazeuten und bietet Möglichkeiten, sich im Bereich der Naturheilkunde weiterzubilden. Heidi, du bist die Chefin hier und vielleicht würdest du dich kurz selber vorstellen, etwas zu deiner Person sagen.
Ich bin die Geschäftsführerin der Akademie für Naturheilkunde, die es jetzt seit über 10 Jahren in Salzburg gibt und wir bieten unsere Ausbildungen oder Weiterbildungen im deutschsprachigen Raum an. Wir decken in erster Linie ab alles, was so aus dem ernährungstechnischen Bereich auch kommt, also orthomolekulare Therapie, Ernährungsmedizin, die Mykotherapie, ein relativ in Europa relativ neues Feld, dass die Ernährung mit den Pilzen aus Asien, aus der TCM kommen, die man aber auch in verdichteten Nährstoffen, die Nährstoffe der Pilze, der Vitalpilze einsetzen kann und natürlich die Pflanzenstoffe. Und da haben wir noch einen kleinen USP bei den Pflanzenstoffen, weil mir überall die Ganzheitlichkeit sehr wichtig ist.
Ja.
Und das ist die Klosterheilkunde. Weil Phytotherapie gibt es überall und ist ein wichtiger Teil. Aber das sind halt die Inhaltsstoffe der Pflanzen. Wir wollen darüber hinaus zeigen, dass die Heilpflanzen, das soll nicht esoterisch klingen, aber Heilpflanzen bieten etwas mehr. Also bei einer orthomolekularen Substanz kann ich jetzt sagen, das ist ein Vitamin C. Eine Heilpflanze, da kann ich sagen, ich nehme die mit allen Sinnen wahr. Die vermittelt mir auch auf spiritueller Ebene etwas. Also die kann mir auch auf geistig-seelischer Ebene eine Stütze sein.
Ja.
Und in der Klosterheilkunde habe ich eben gelernt, Beziehungsfähigkeit ist wichtig. Und das schließt auch wieder diese Ganzheitlichkeit ein. Beziehungsfähigkeit auch im Körper. Hormone, die miteinander in Beziehung sind, Botenstoffe.
Die ganze Wechselbeziehung.
Genau. Und das gefällt mir so gut an dir und darum haben sich auch unsere Wege getroffen und gekreuzt, weil du, jetzt hat man Zahnärztin, ist Zahnärztin. Ich kenne Zahnärzte, so wie sie sind. Ja, gut, schlecht oder weniger gut, aber wie sie es halt gelernt haben. Und du schaust eben über diesen Tellerrand. Du sprichst mit Osteopathen, wie ich auch in deiner Podcast-Folge gehört habe. Du schaust und versuchst, das ganzheitlich zu sehen und sagst, das Gebiss ist nicht nur das Gebiss.
So,
der Mensch ist mehr. Und
das
Gebiss hängt mit allen Dingen und allem, was sich im Menschen abspielt, zusammen.
Sehr gut.
Und das ist sehr schön und deswegen sitzen wir heute hier zusammen.
Da freue ich mich sehr.
Anja, du bist eben Zahnärztin, aber auch Heilpraktikerin.
Ja.
Was hat dich dazu bewogen und warum bist du auf die Idee gekommen, ich möchte auch eine Heilpraktikerausbildung machen? Du weißt doch schon sehr viel und kannst gut behandeln. Wie bist du denn überhaupt auf das gekommen?
Also ich habe vor vielen Jahren meinen Master für Parodontologie gemacht und dann erweitert man sowieso schon seinen Horizont und geht über das, was man im Studium und auch an der Praxiserfahrung durch Fortbildungskurse mitbekommt. Kann man das dadurch schon erweitern? Aber ich habe festgestellt, in meiner speziellen Therapie, Parodontitis-Behandlung, Parodontose-Behandlung, dass ich viele Sachen nicht in den Griff bekommen habe. Und es hat mich geärgert. Und dann habe ich gedacht, du musst vielleicht doch nochmal über den Tellerrand hinausschauen. Und meine Denkweise war, ich möchte den Menschen als Ganzes verstehen. Das bekommst du im Zahnmedizinstudium doch nicht so ausreichend mit und auch nicht in normalen zahnärztlichen, zahnmedizinischen Fortbildungskursen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich diese Heilpraktiker-Ausbildung in Deutschland, die mir unwahrscheinlich viel gebracht hat, weil ich den Menschen verstanden habe in seinen Zusammensetzungen, alles, was dazugehört, Hormone, Blut, die Organe im Wechselspiel, wie der Mensch funktioniert. Und ich habe viele Sachen dadurch ändern können in der Therapie, weil ich den Patienten anders angeschaut habe von der Anamnese, genauso wie du sagst. Früher haben wir auch die Augen angeschaut, wir haben die Zunge angeschaut, wir haben das Hautbild angeschaut und wir haben geschaut, was hat der für allgemeine Symptome noch, für Befindlichkeiten, was hat der Patient sonst noch, wo er sich schwer tut. In welcher Lebensspanne, in welcher zeitlichen Lebensspanne befindet er sich gerade? Was könnte eventuell noch eine Rolle spielen? Und das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Und dann konntest du immer wieder darauf zurückfußen und sagen, dem fehlt das, dem fehlt das, dem fehlt das. Und dann haben wir angefangen, wirklich zu substituieren, Infusionstherapien zu machen. Und das darfst du als Zahnarzt nicht. Diese Analysen und diese Heilpraktiker-Ausbildung haben mir in diesem Element sehr geholfen. Das ist auch meine Empfehlung an viele Kolleginnen und Kollegen, sich diesem Feld zu öffnen. Das muss nicht jeder gleich einen Heilpraktiker machen, aber man kann vielleicht sagen, man geht zum Beispiel zur Akademie für Naturheilkunde oder man macht diese Mikronährstofftherapie und man bildet sich weiter oder gerade in dieser Horizonterweiterung für, was du sagst, Vitalpilze. Es gibt viele, viele Themen, die man lernen kann und wofür man sich öffnen kann. Das heißt nicht, dass nur dieser Weg der richtige ist, aber immer in der Komplexität aller dieser Geschichten zusammen. Und da ist mein Appell, bitte immer Fortbildung machen, Horizonterweiterung.
Ich finde das eben wirklich einen ganz tollen Ansatz und solche Ärzte wünsche ich mir immer persönlich. Ich weiß, wir haben wirklich ein gutes medizinisches System. Ja. Ich will da überhaupt nicht lästern, auch wenn da viel gelästert wird. Wir stehen gut da, aber ich habe immer ein bisschen die Sorge, zu sehr spezifisch, Fach, 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 ja. Organ, Organ, Organ. Genau. Und das Ganzheitliche bleibt ein bisschen übrig. Und da wäre es eben schön, wenn man da noch über den Tellerrand schaut, der eine oder andere Arzt sich auch ein bisschen vernetzt mit Kollegen und eben auch andere Ausbildungen macht, die diesen Horizont erweitern und keine Angst vor der Naturheilkunde hat. Genauso wie umgekehrt kein Naturheilkundlicher Angst vor einer schulmedizinischen Betreuung haben muss. Es ergänzt sich wunderbar.
Genau.
Ich habe die Absicherung von beiden Seiten und die Öffnung und einfach einen Mehrwert. Und das versuchen wir eben hier auch zu bieten mit unseren Ausbildungen, eben an Ärzte, Therapeuten und Apotheker auch, die das auch gerne annehmen, vor allem im ernährungsmedizinischen Bereich, um besser beraten zu können, was sind die Zusammenhänge des Körpers, wo braucht es welche Mikronährstoffe und wie geht das in Interaktion, nicht einfach sich irgendwo was einwerfen oder irgendwo bestellen oder kaufen, sondern schon wohin gehen, wo jemand ein bisschen eine Ahnung hat. Anja, bevor wir da uns in dieses Gefilde der Naturheilkunde und die Rolle der Zahnärztin eintauchen, würde ich dich zum Start vielleicht für alle unsere Hörer, die noch nicht so in der Thematik drin sind, einfach mal bitten, die Parodontitis zu erklären. Also das Wort ist bekannt und ich glaube, ein bisschen was kann fast jeder damit anfangen, aber erklär uns doch mal, was ist denn das genau?
Parodontitis, itis immer die Endung für Entzündung, früher Parodontose. Viele Menschen sagen, sie haben Zahnfleischrückgang. Der Zahnfleischrückgang ist das eine, aber die Parodontitis betrifft den Verbund zwischen dem Zahn an sich und dem umgebenden Gewebe. Und dazu zählt auch der Knochen. Und diese Erkrankung, diese Gesamterkrankung in der Mundhöhle hat auch, und da kommen wir wieder ganz speziell in das Thema des ganzen Körpers, hat ihre Auswirkungen auf den ganzen Körper, auf die Gesundheit, auf das Entzündungsverhalten, auf das Immunsystem, aber auch in Verbindung mit anderen Erkrankungen. Und das darf man immer nicht außer Acht lassen. Es ist eine sehr, sehr komplexe Erkrankung in der Mundhöhle, die immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wir bewegen uns mittlerweile in den europäischen Regionen auch dahin, dass Allgemeinärzte, die Internisten, die Endokrinologen oder Diabetologen mit darauf achten. Aber sie haben es nicht essentiell im Vordergrund und das ist immer mein Anliegen, darauf nochmal Wert zu legen, das nochmal mit in den Fokus zu setzen. Bitte denkt doch auch an das Thema der Zahnfleischerkrankung, der Parodontitis in der Mundhöhle.
Da sind wir genau wieder bei dem Ansatz, alles hängt mit allem zusammen. Auch wenn es in der Mundhöhle sich abspielt, das ist nicht isoliert. Es gibt keinen Körperteil und kein Organ, das isoliert.
Der Mensch als Ganzes.
Als Mensch als Ganzes. Ja, das bringt uns genau zu dem Thema. Was ist der naturheilkundliche Ansatz? Was kann die Naturheilkunde denn da leisten? Warum legst du hier auf naturheilkundliche Prävention und Behandlungsmethoden auch Wert neben der Schulmedizin?
In der normalen zahnärztlichen Ausbildung lernt man nur die klassische Behandlung der Parodontitis, also wie es üblich ist mit Reinigung, Desinfektion und auch mit der chemischen Keule. Man schaut nicht, ob die Parodontitis vielleicht auch andere Regionen mit betrifft und wie sie sie triggert. Und man kann natürlich schon Ansätze finden, indem man sagt, warum muss ich immer mit der kompletten Chemie draufgehen? Ich gebe zu, manchmal geht's nicht ohne, das ist richtig. Aber es gibt trotzdem unterstützend andere Möglichkeiten, um den Körper zu stärken, das Immunsystem zu stärken und auch natürlich diese Parodontitis-Faktoren zu reduzieren, zu eliminieren. Und zu sehen ganz, ganz viele Aspekte. Da geht es um die Ernährung, da geht es um die Mikronährstoffe. Es geht um das Immunsystem und natürlich auch die anderen Organe. Wie haben die ein Zusammenspiel? Wie kann man das miteinander in Einklang bringen, dass wir eben diese Grunderkrankung auf einem ganzheitlichen Niveau betrachten und auch versuchen, sie zu reduzieren und auf einem Level zu halten, dass sie nicht den ganzen Körper mehr stärker beeinflusst. Das ist meine Denkweise und mein Ansatz. Nicht von der Schulmedizin abweichen, aber als Ergänzung dazu.
So würde man sich das ja auch wünschen. Das ist ja auch das Schöne heute an der Naturheilkunde. Die Naturheilkunde arbeitet einerseits mit sehr großem alten Erfahrungswissen, aber sie schaut schon auch, was sind die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrem Gebiet. Und da gibt es ja auch Forschung. Es gibt in der Phytotherapie immer noch Forschung, es gibt in der Mykotherapie Forschung aktuelle, in der Mikronährstofftherapie auch. Das ist eben wichtig und du bist in deiner Praxis auch super gut, glaube ich, ausgestattet mit allen technischen Verfahren, mit bildgebenden Verfahren. Du kannst alles auch im Bereich der Technik abbilden und dokumentieren und screenen und anschauen.
Ja.
Aber, und das ist das Schöne, dann kommt für mich dieser Mehrwert zu dieser wirklich wichtigen Säule. Du schaust als Heilpraktikerin nochmal den Menschen an. Du machst wahrscheinlich auch eine Anamnese. Du sprichst mit ihm. Du erkundest, was sind denn so andere Beschwerdebilder? Woher kann denn etwas kommen? Und worauf hat sich's schon ausgewirkt möglicherweise?
Korrekt.
Und da ist es immer wichtig, die Sprache, das kann die Technik gar nicht ersetzen, das direkte Face-to-Face, Auge in Auge, sich anzuschauen.
Genau.
Die früheren Naturheilkundler haben ja sehr stark den Menschen auch wirklich noch mit Augendiagnostik, Zungendiagnostik.
Richtig.
Die haben den Menschen gesehen, gerochen, gespürt. Heute hat man Gott sei Dank viele Mittel, viel Technik, aber das allein, das merkt ja auch der Mensch, die Technik allein ist nicht schön. In so ein Röntgenapparat gesteckt zu werden, in einer CD, in einer Röhre zu kommen, das ist meistens unangenehm. Viel schöner ist es, wenn mich der Arzt berührt, wenn er meinen Puls fühlen kann. Ich will nicht die Zeit zurückdrehen, aber das würde ich mir wünschen, neben der Technik, dass das Ärzte auch noch können, mir dieses Gefühl geben, er ist für mich da, er sieht mich, er nimmt mich wahr, er spürt mich. Und das ist das Schöne, wenn du sagst, du machst auch naturheilkundlich die Therapien und die Anamnese und du bringst dein Heilpraktikerinnenwissen mit ein.
Ja, genau.
Als Zahnärztin bist du mit vielen Dingen im Mund konfrontiert. Ja. Für dich hat die Parodontitis schon einen sehr hohen Stellenwert. Es ist dir wichtig, dass das zur Sprache kommt und alles darum herum, worüber wir heute noch reden werden. Warum eigentlich?
Bei der Parodontitis, es ist eine Gesamterkrankung des Mundes. Also wir betrachten, wie schon eingangs erwähnt, das Zahnfleisch, wir betrachten den Knochen und wir betrachten den Zahn an sich. Folgen der Parodontitis sind Zahnverlust, sind entzündetes Gewebe, sind entzündeter Knochen und Knochenrückgang. Wenn ich eine Parodontitis nicht ausheilen kann oder sie stabilisieren kann, haben andere zahnärztliche Maßnahmen auch wenig Erfolg in der Therapie. Also das betrifft sowohl die implantologischen Therapien, aber auch die Behandlung mit Zahnersatz. Das fußt natürlich auf einem gesunden Zahnhalteapparat. Und das ist mir immer wichtig, dass wir immer sagen, wir müssen erstmal ein stabiles Fundament schaffen, um dann auch zu sagen, wir haben die Möglichkeit, weiterführende Therapien zu machen, die auch langfristig erhalten bleiben, dem Patienten erhalten bleiben, in der Mundhöhle erhalten bleiben. Das ist der Erfolg der Zahnheilkunde.
Bisher wurde ich noch nicht konfrontiert mit dem Thema, zum Glück. Aber ich gehe jetzt davon aus, ein schulmedizinischer Zahnarzt wird die primären Maßnahmen treffen. Du gehst dann darüber noch hinaus. Er wird zur Mundhygiene raten.
Genau.
Der Usus, das ist immer das Wichtigste.
Ja. Also in der Schulmedizin gibt es immer die ganz normalen Klassiker. Der Patient kommt zur Reinigung, zur Anamnese. Wenn in der Anamnese festgestellt wird, wir haben eine parodontale Grunderkrankung, eine parodontale Zahnfleischerkrankung, dann muss der Schulmediziner das genau aufnehmen, diagnostizieren, den Schweregrad, akut, chronisch, subakut, chronisch aggressiv. Da gibt es unterschiedliche Klassifizierungsformen. Auch manchmal die erbliche Variante, die eine große Rolle spielt. Dann gibt es die genetische Prädisposition im sogenannten Interleukinstoffwechsel. Das ist jetzt vielleicht für die Nicht-Profis unter den Zuhörern ein nicht verständlicher Begriff, aber der Interleukinstoffwechsel spielt eine große Rolle. Und es geht einfach darum, wie therapiere ich das? Das heißt also mit grundlegenden Maßnahmen, mit exzessiven Reinigungsmaßnahmen, eventuell antibiotischer Therapie mit Chemie, weil die Parodontitis in einem sehr fortgeschrittenen Stadium ist und dann natürlich auch in der Erhaltung. Sollte eine normale Reinigung nicht ausreichen, dann muss der Zahnarzt chirurgisch vorgehen, entweder geschlossen oder offen, manchmal Knochenersatzmaterialien und natürlich, wenn das alles abgeschlossen ist, ein engmaschiges Recall, so sagen wir, eine engmaschige Kontrolle in der Reinigung. Auch wie der Patient zu pflegen hat, wie er sich Mühe gibt, wie er das am besten macht. Er kriegt eine Unterweisung professionell. Wie kann ich meine Mundpflege so gestalten, dass die Parodontitis zwar nicht hundertprozentig ausgeheilt ist, aber auf einem stabilen Niveau, wo der Zahnarzt weiter therapieren kann. Das ist der Grundansatz in der Schulmedizin.
Das, so wirst du auch vorgehen.
Im ersten Moment?
Im ersten Moment. Ergänzend wahrscheinlich, oder? Ja. Weil nur mit der Naturheilkunde beim schweren Fall wird schwierig, oder?
Genau. Nur mit der Naturheilkunde bei sehr schwerer Parodontitis, fortgeschrittener Parodontitis geht es nicht. Aber ansatzweise kann man immer noch mal hinter den Tellerrand rausschauen. Wir machen Blutbildanalysen. Wir schauen uns bestimmte Sachen an, was das Immunsystem anbelangt. Es ist auch mittlerweile sogar deklariert, was bedeutet der sogenannte HbA1c-Wert. Das ist der klassische Diabeteswert, der auch mittlerweile wissenschaftlich dokumentiert ist in der Korrelation mit der Parodontitis. Es werden kardiologische Parameter abgenommen. Es betrifft zum Beispiel auch die Herzparameter, die Arteriosklerose, die eine große Rolle spielt. Das gesamte Blutbild in der ganz normalen Mikronährstoffanalyse spielt eine Rolle. Und jetzt vielleicht am Rand erwähnt Vitamin-D-Spiegel, der bei der Parodontitis-Therapie eine große Rolle spielt. Wir gehen dann weiter und sagen, was kann der Patient für sich selber tun, um das Immunsystem zu stärken in der Mikronährstofftherapie, in der orthomolekularen Therapie? Was kann er ergänzend zu sich nehmen, um sein Immunsystem zu stabilisieren, um seine Abwehrkräfte zu reaktivieren, damit auch diese Entzündung nicht wieder übergreift auf das gesamte System Mensch? Und natürlich, man kann mit Infusionstherapien viel erreichen, indem man parenteral, also die Darmschranke, umgeht und schneller zum Ziel kommt, sage ich immer. Das kann sehr gut funktionieren. Das ist individuell abhängig von jedem Patienten. Es kommt auch immer darauf an, möchte er das oder möchte er das nicht. Und natürlich machen wir immer eine Ernährungsberatung. Wir schauen uns das ganz genau an. Was macht er? Was nimmt er zu sich? Führt er ein Ernährungsprotokoll? Wie kann man sagen, ändert doch ein paar Sachen und manchmal reicht das schon aus, um auch die Darmverhältnisse wieder in Ordnung zu bringen. Wir schauen uns das Mikrobiom an, weil das Mikrobiom im Mund entscheidend ist auch, wie sich dann das Mikrobiom im Darm verhält. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, die man betrachten kann. Das kann man noch endlos weiterführen, aber es ist wirklich eine interessante Anamnese, die man erhebt. Und was man auch noch sagen muss, in der Anamnese abschließend, nie vergessen, was hat der Patient für Hormonprädispositionen? Was sagt die Schilddrüse? Hat er ein Hashimoto?
Ja, Wahnsinn.
Hat er eine Zuckerkrankheit? Was sagt der Leberstoffwechsel? Bei Frauen in Wechseljahren, wie sind die Sexualhormone aufgestellt, spielt eine unwahrscheinliche Rolle auch bei dieser Erkrankung der Parodontitis.
Ja, das ist unglaublich. Hauptfokus liegt ja in der Mikrobiomforschung im Darm momentan auch noch, wobei wir wissen, Mikrobiom ist überall, im Auge. Es gibt fast keine Schleimhaut und kein Organ, wo das Mikrobiom eine Rolle spielt und eben in der Mundhöhle eine ganz große. Ja. Und es ist ja auch eine Eintrittspforte. Die Mundhöhle ist, so wie die Haut eine Barrierefunktion hat, ist die Mundhöhle, wenn die gestärkt und gestützt ist, immunologisch auch, ist schon die halbe Miete. Sehr interessant, also wie breit das geht. Vielleicht gehen wir auch noch kurz darauf ein, welche Folgeerkrankungen bei einer unbehandelten, übersehenen oder nicht beachteten Parodontitis können denn wirklich, kann man in Zusammenhang bringen? Pass auf, da steht vielleicht ursprünglich auch eine Parodontitis dahinter oder steht im Zusammenhang.
Wo ich immer an allererster Stelle dran denke, das ist die kardiologische Erkrankung. Parodontitis-Bakterien, das weiß man mittlerweile, machen Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen.
Wow!
Ich glaube, wir haben das in einem Podcast schon mal erwähnt, Folge 3 oder Folge 4. Da ging es darum, was machen Parodontitis-Bakterien? Und amerikanische Studien wiesen darauf hin, dass man in den Herzkranzgefäßen den sogenannten Porphyromonas gingivalis gefunden hat. Und viele Patienten mit einer Schlaganfallsymptomatik, mit einer Herzinfarktsymptomatik, haben schon auch Tendenzen in der Mundhöhle auf Parodontitis-Niveau. Das darf man nicht außer Acht lassen. Momentan funktioniert es immer nicht ganz so mit den Kardiologen interdisziplinär. Mhm. Wir sind dran, wir klären auf, wir schauen immer, könnt ihr vielleicht nochmal gucken, bitte, wenn ihr einen Patienten habt oder wenn ihr jemanden wisst, der hat Herzprobleme, schickt ihn zum Zahnarzt, lasst ihn auch mal einen Bakterientest machen.
Wow.
Ja. Weil diese Bakterientests in der Mikrobiologie sind sehr aussagefähig. Dann kommt natürlich der Diabetes dazu, der sehr bekannt ist. Diabetes heutzutage ist ja so ein spezielles Erkrankungsbild, was durch die Parodontitis getriggert wird, aber umgedreht eben halt auch. Wenn der Blutzuckerspiegel nicht in Ordnung ist, kann auch das Mundmikrobiom nicht in Ordnung sein und dementsprechend auch diese Parodontitis. Und da sollten immer die Endokrinologen, die Stoffwechselexperten oder die Diabetologen darauf achten, hat der Patient eventuell in der Mundhülle gerade ein Problem, wenn sie den Zuckerwert nicht einstellen können. Es gibt viele andere Faktoren. Es gibt die Rheuma-Patienten, die nach wie vor immer wieder ein Problem haben mit Parodontitis. Was man auch in den neuesten Forschungen bestätigt hat, dass Alzheimer-Patienten auch ein gewisses Potenzial haben, eine Parodontitis in der Vergangenheit entwickelt zu haben, weil diese Bakterien sich in den Nervenzellen auch ablagern können. Die durchbrechen die Blut-Hirn-Schranke. Es gibt ganz, ganz viele allgemeine Erkrankungen, die damit korrelieren und die wir niemals außer Acht lassen sollten.
Das zeigt jetzt wirklich, wir haben es jetzt oft erwähnt, alles hängt mit allem zusammen in unserem Körper, aber das ist ja unglaublich. Ich habe nicht daran gedacht, dass auch die Parodontitis und die Bakterien, die hier entstehen, überall sein können, ja, und auf alles eine Auswirkung haben. Das erweitert schon den Horizont auch nochmal. Es ist ja toll, dass es Fachärzte gibt, die sehr spezialisiert und Fokus auf etwas haben, aber immer interdisziplinär verweisen und schauen und sich mit Fachkollegen vielleicht austauschen, weil eben die Zusammenhänge da sind. Also das
große Grundanliegen. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen eine Parodontitis haben, wir sprechen mittlerweile zwischen 20% und 50% der Bevölkerung, Tendenz steigend, was natürlich mit den ganzen Zivilisationskrankheiten zusammenhängt, wie die Herzkrankheiten, wie die Diabeteserkrankung, aber eben halt sicherlich auch alterstypisch ist und mit zunehmendem Alter steigt auch das Parodontitis-Niveau. Wir können schon reduzieren, aber das Verständnis für die Grunderkrankung erstmal da ist. Das ist mein Anliegen. Das hätte ich ganz gerne, dass wir da immer wieder den Fokus drauf legen. Wer hat das eigentlich?
Wie viele Menschen sind denn überhaupt betroffen oder in welchem Alter?
Na ja, gut, wir sagen 20% bis 50%. Das wäre ja jeder Zweite, jeder Fünfte der Weltbevölkerung. Und dann ist es aber ganz interessant, das ist in Europa so. Wenn wir nach Japan gehen, haben wir die Korrelation gegen Null. Weil die Japaner einen völlig anderen Bezug haben zur Ernährung, zu Lebensgewohnheiten, zu Stress. Das fand ich immer sehr spannend in der Betrachtungsweise der Globalisierung der Weltbevölkerung, dass die Japaner da relativ eine geringere Erkrankungsrate zeigen.
Es ist ja interessant, also in früheren Zeiten bei uns, sag ich mal, waren die Menschen, sie haben kaum Zahnpflege betrieben, war ja auch Zahnfäule und früher Zahnausfall war ja gang und gäbe. Da sind wir ja heute zum Glück wirklich gut aufgestellt durch die Prävention und die Möglichkeiten und die Vorsorge. Jetzt ist es trotzdem interessant, ich komme ja auch sehr stark aus dem Ernährungsbereich, der mich immer interessiert hat. Wir glauben jetzt oder wir gehen davon aus, wir sind wirklich in Europa super, also die meisten Menschen super gut ernährt und steht im Supermarkt alles zur Verfügung, jede Frucht rund um die Uhr. Ich weiß gar nicht, ob das so ideal ist. Saisonal gibt es nicht mehr, sondern die Erdbeeren gibt es das ganze Jahr. Frage ich mich, haben die noch die guten Inhaltsstoffe? Ist ein Riesenloch, das wir da aufreißen würden in der Diskussion. Genau. Jetzt gehen wir davon aus, wir sind eigentlich toll ernährt. Und jetzt sagst du, gut, wir werden auch älter, aber ist die Ernährung so gut? Warum haben wir dann trotzdem Probleme in der Mikronährstoffversorgung möglicherweise, die auf solche Krankheiten dann auch Einfluss haben?
Das ist richtig. Ich glaube, es wird zu wenig Wert drauf gelegt auf die Qualität der Ernährung, der Nahrungsmittel, was wir zu uns nehmen. Das geht ja schon in der Jugend los. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen gehen ja gerne zu Fastfood-Ketten, um mal schnell sich ihren Snack zu holen. Das geht um diese kohlenhydratreiche Ernährung. Es geht um
gezuckerte Getränke.
Gezuckerte Getränke.
Energy Drinks.
Ganz furchtbar sowieso auch für die Karies. Das ist mittlerweile auch. Aber es geht halt auch darum, wie sind die Lebensmittel behandelt? Sind sie natürlich verarbeitet? Fermentiert, unfermentiert? Was haben wir für Fette darin? Wie sind sie aufbereitet? wenn ich denke, Pommes aus der Fritteuse, ich glaube, der Nährstoffgehalt ist doch relativ gering.
Sie machen satt, aber mehr nicht.
Satt, aber mehr nicht. Und dann hast du einen gefüllten Magen und bald wieder Hunger. Und die Korrelation zu anderen Organen ist sicherlich auch nicht gerade gut, wenn man an den Fettstoffwechsel denkt, Leber, Bauchspeicheldrüse. Das sind schon Argumente, die sicherlich nicht dafür sprechen. Es geht einfach darum, wie ist unsere Ernährung zusammengesetzt, wie viel Kohlenhydrate, wie viel nährstoffreiche Nahrungsmittel nehme ich überhaupt zu mir, wie ist der Vitamin-C-Gehalt, was für Fette nehme ich zu mir, habe ich Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA, DHEA, das sind alles
Entzündungen wieder wichtig.
Die anti-entzündliche Therapie spielt eine wahnsinnige Rolle, eine große Rolle, vor allem auch in der Parodontitis-Therapie, das wissen wir mittlerweile. Man muss wirklich schauen, was nehme ich zu mir, denn alles geht natürlich über die Mundhöhle, alles geht über die Darmpassage und über die Darmschleimhaut. Wie bereitet die Darmschleimhaut das auf? Und da setzen wir eben an, was mache ich in der Ernährung falsch, was mache ich richtig? Es geht um Weizen, es geht um Zucker, es geht um Fette, es geht um, ja, auch Getränke, es geht natürlich auch um Alkohol, das ist klar. Aber das sind alles
Nikotin.
Also Nikotin
ist zwar nicht Ernährung, aber schädlich, sehr schädlich.
In der Parodontitis ist eine große Rolle, eine sehr große Rolle. Das sind so meine Aspekte, wo ich sage, guckt euch doch mal an, wie ist der Mikronährstoffgehalt von bestimmten Nahrungsmitteln und wie viel Eiweiß nehme ich zu mir? Wo ist überhaupt Eiweiß drin? Und das brauchen wir. Mhm. Eiweiße sind unsere Grundbausteine des Lebens. Also es gibt viel, viel, viel Argumente für eine gute Ernährung und für eine mikronährstoffhaltige Ernährung, die uns gesund erhält, die unser Immunsystem erhält und die Zelle immer wieder anregt zur Regeneration.
Anja, sind ein paar Nährstoffe, auf die wir eingehen wollen, im Fokus? Also wir haben ja schon ein bisschen was genannt im Groben, von den großen, von den Makronährstoffen auch, aber von den Mikronährstoffen, von den Spurenelementen oder Vitamin D hast du genannt.
Ja.
Worauf würdest du noch hinweisen? Also
viele Patienten, wenn ich ein Beispiel bringen darf, kommen zu mir in die Praxis und sagen, ich nehme doch Vitamin D. Ich sage, ja, haben Sie denn schon mal den Vitamin-D-Stoffwechsel oder den Wert bestimmen lassen? Und dann sagt, ja, habe ich. Mein Arzt hat gesagt, das ist ausreichend.
Und ich habe gesagt, aber vor allem wann? Gell? Wenn er im Sommer wann? Oder am Ende des Sommers misst, ist er wahrscheinlich gerade noch ausreichend. Aber genau. Am Ende des Winters, schauen wir mal.
Dann kommt es eben dazu, wie viel Sonneneinstrahlung habe ich, aber was muss ich noch tun? Und es gibt bei dem Vitamin-D-Wert natürlich Unterschiede. Es gibt Richtlinien, es gibt Richtwerte, es gibt Richtgrößen, die kann jeder nachlesen. Das ist ganz wichtig, dass man da wirklich drauf eingeht, wie hoch ist der Vitamin-D-Wert. Und was mir immer wichtig ist, wenn die Patienten immer kommen und sagen, ja, sie nehmen eine Tablette in der Woche. Eine Tablette in der Woche, essen Sie was dazu, nehmen Sie irgendein Fett dazu ein? Nein, hat mir mein Arzt nicht gesagt. Vitamin D3, die beste Resorptionsrate ist immer mit einem Öl und in Verbindung mit einem K2 und ein Magnesiumglycinat dazu, dann haben wir eine sehr hohe Bioverfügbarkeit. Es kommt auch wirklich da an, wo es hin soll. Mhm. Das ist immer mein Anliegen. Bitte achtet darauf, wie wird das Vitamin D aufgenommen. Regelmäßig, täglich, dass der Spiegel sich nicht abbaut. Nicht überdosieren, nicht unterdosieren, weil die Überdosierung auch nicht gerade gesund ist. Es geht mit in den Kalziumstoffwechsel, das ist der Knochen und da sollte man schon auch ein bisschen drauf achten. Aber natürlich, klar, in der Osteoporose-Prophylaxe spielt das eine wahnsinnige Rolle und in der Parodontitis-Prophylaxe. Omega-3, ganz wichtig, viele Kardiologen geben uns recht, Omega-3-Fettsäuren sind eine ganz große, gute Behandlungsalternative bei Bluthochdruck, aber auch bei der Parodontitis-Therapie, der antientzündlichen Therapie. Dazu gibt es auch Studien. Und dann gibt es natürlich immer wieder die Parameter wie Vitamin C, Zink.
Ja, Vitamin C ist ja auch interessant. Das ist ja auch so entdeckt worden mit Skorbut, also mit Zahnfleischschwund, als die Menschen mit Schiffen weit gesegelt sind und keine Nahrung hatten, die Vitamin C-hältig war. So hat es ein schlauer Arzt damals gefunden. Mit den Früchten, die sie dann, sehr Vitamin C-reiche Früchte, die sie dann zu sich genommen haben, wo der Zahnfleischschwund wieder rückgängig gemacht werden konnte.
Du als Historikerin, du weißt doch, wie sie das gemacht haben.
Das einzige haltbare Vitamin C damals vor ein paar hundert Jahren. Früchte verderben, aber Sauerkraut kann man das Vitamin C haltbar lange transportieren in diesen Fässern. Ja, genau. Spannend, wenn man in die Geschichte blickt, kann man eigentlich sehr viel lernen. Also Vitamin C ein wichtiger Faktor jetzt zu den Mineralstoffen. Mir würde jetzt einfallen, ganz simpel, hätte ich sofort gesagt, mit Knochen und Zähnen, Calcium fällt mir ein. Aber ist es tatsächlich so, ist es jetzt dann wichtig, im höheren Alter oder im fortgeschrittenen Alter auch auf Calcium zu achten? Oder ist Calcium dann wichtig, wenn ich schwanger bin und wenn es um die Einlagerung von Calcium geht beim Baby, das sich entwickelt, wo schon vorgesorgt wird für die Knochen und für den Zahnaufbau?
Vor allem auch, und das wissen wir mittlerweile, dass bei Parodontitis-Patienten, und das möchte ich wirklich nochmal hervorheben, Parodontitis-Patientinnen, Schwangerschaft, wir haben viele Frühgeburten, wir haben Fehlgeburten durch Parodontitis. Mein Appell an jede Frau, die schwanger werden will, die auch in der Schwangerschaft sich befindet oder in der Stillzeit, immer an die Mundhöhle zu denken. Natürlich spielt Kalzium eine gewisse Rolle, vor allem, weil wir wissen, dass Kalzium in der Schwangerschaft sehr, sehr viel benötigt wird für den Fötus, für das heranwachsende Kind. Und es beeinflusst natürlich auch den Knochenstoffwechsel enorm. Und natürlich in der Schwangerschaft Folsäure, Magnesium, das sind alles die Sachen, die sicherlich grundlegend speziell dazugeführt werden müssen.
Mhm. Aber Folsäure hat mir immer so gesagt, das Schwangerenvitamin, aber stimmt eigentlich nicht, auch in älterer oder wenn man im fortgeschritteneren Alter ist, spielt schon, wie alle B-Vitamine, dieser Vitamin-B-Komplex spielt, Folsäure eine sehr große Rolle, auch bei Herzpatienten, glaube ich.
Bei Herzpatienten, genau. Und das, was mir jetzt noch einfällt, das ist das Ubiquinol, das Q10.
Coenzym Q10, ja.
Coenzym Q10 in der Zellregeneration, auch beim Longevity momentan sehr aktuell. Ist auch Parodontitis reduzierend, zellregenerierend, Parodontitis reduzierend und eben halt Alters, sagen wir mal, Longevity. Ja, wir reduzieren letztendlich die Zellsterblichkeit damit. Mhm.
Anja, ich komme ja ganz ursprünglich, also Ernährung hat mich immer brennend interessiert, aber ich habe mich sehr bald vertieft in die Pflanzenwelt, weil wir die Heilpflanzen so viel gegeben haben. Also auch diese wirklich persönliche Zuwendung, selber zu suchen, selber anzubauen, selber zu verarbeiten, das ist mal ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist auch in der Zahnpflege oder in der Mundhygiene und in der Mundpflege für dich auch wichtig, weil ich weiß nicht genau, du hast, glaube ich, eine Zahnpaste entwickelt, die Mineralstoffe und Pflanzenstoffe, oder?
Also ja, wir haben Pflanzenstoffe drin, wir haben Schafgarbe zum Beispiel.
Oh ja, entzündungshemmend.
Entzündungshemmend, genau.
Salbei auch.
Und Salbei auch. Und wir haben als Grundlage eine Lavaerde, oder Maracane Lava Clay bezeichnet. Ist ja ein Bentonit, ein Gelatpildner, ein Antioxidans, ein Entgiftungsmittel. Es bindet letztendlich viele Abfallprodukte der Bakterien, die für uns natürlich letztendlich schädlich sind und auch in die ganzen anderen Körperregionen übergehen. Und das war mein Anliegen, dass wir wirklich ein Entgiftungsmittel haben für die Mundhöhle, was anwendbar ist beim Zähneputzen.
Ganz einfach.
Ganz einfach. Und ja, wir haben viel Kalzium drin, das ist richtig. Wir haben zum Beispiel eine Schlemmkreide drin, die Kalzium spendet. Auch weil viele sagen, ja, es muss Fluor rein. Wir haben das anders gelöst. Wir haben einfach einen sehr, sehr hohen Kalziumanteil drin, der sich auch gut in die Zahnsubstanz einbauen lässt. Und das ist dem Ganzen von der Zahnstabilität, aber eben halt auch von der Knochenstabilität wichtig, dass das als Spende zusätzlich verwendet werden kann.
Und auch, dass das Mikrobiom im Mund stabil bleibt, Säure-Basenhaushalt.
Richtig, genau. Bei uns in der Praxis, wir hatten eine Anwenderstudie mit Patienten, die gesagt haben, das Aktivitätsniveau der Bakterien liegt immer zwischen 5,5 und 6,5. Sowohl der Parodontitis-Bakterien als auch der Karies-Bakterien. Mhm. Der pH-Wert ist der über 6,5, dann haben wir die Bakterien zwar nicht reduziert, aber sie sind in ihrer Aktivität angeschränkt.
Und das geht's auch, ja.
Und es geht einfach darum, dass wir nachweisen konnten, der pH-Wert in der Mundhöhle ist dann schon auf einem Niveau, wo die nicht arbeiten können.
Das erinnert mich an Gerbstoffe der Pflanzen. Wenn man gurgelt mit Salbei oder mit anderen gerbstoffhaltigen Pflanzen, da können die Bakterien nicht gut gedeihen. Man entzieht ihnen die Nahrungsgrundlage. Richtig. Man zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg. Das wollen wir dann auch.
Ja. Das war wirklich gut und erfolgversprechend und das konnte man auch nachweisen und unsere Patienten finden es gut.
Ich bin immer auf der Suche eigentlich nach ganz persönlich nach einer guten Zahnpasta, weil ich irgendwann mal auch gehört habe, da sind in den herkömmlichen Zahnpasten Stoffe drin, schon fast anrüchige Stoffe. Kannst du da was nennen?
Also wir haben Titandioxid.
Ja, genau.
Titandioxid ist immer, macht immer alles weiß.
Ja, genau, diese weißen Zahnpasten.
Aber das ist ja...
Ist fast überall drin, oder?
Ja, es ist in den Kosmetikprodukten überall drin, auch in Cremes. Die wenigsten wissen, dass Titandioxid letztendlich schädlich im Körper ist. auch das Triclosan. Triclosan ist in vielen Zahnpastatuben drin und es sind auch viele Stabilisatoren drin, die nicht gesundheitsförderlich sind. Man sollte sich die Inhaltsstoffe der Zahnpflegeartikel genau anschauen. Ja. Das ist immer meine große Bitte. Ob man jetzt dem Fluor positiv oder negativ gegenübersteht, das muss jeder selber
verstehen. Ach ja, das Thema Fluor haben wir gar nicht besprochen. Ja? Ist ja auch ein Riesenthema. Wie ist denn deine Meinung zu Fluor?
Fluor und Fluor ist ja nicht gleich eins. Wir haben ja Fluoroxide drin, Fluorabbauprodukte, Fluorverbindungen, die vielleicht nicht ganz gesundheitlich förderlich sind, weil Fluor auch in den Enzymstoffwechsel eingreift des Körpers. Deswegen bin ich dem Ganzen nicht so positiv gegenübergestellt. Es wird viel verwendet, um den Zahnschmelz zu härten, um Sensibilitäten zu vermeiden, um die Zahnsubstanz zu schützen. Das kann man sicherlich auch anders machen mit Hydroxylapatit, was mittlerweile in aller Munde ist. Da gibt es richtige Gele, die man anwenden kann. Man braucht es nicht unbedingt. Das soll der Mensch für sich selber entscheiden und sagen, das passt für mich oder das passt für mich nicht. Da möchte ich nicht apodiktisch sein und sagen, wir legen das kategorisch ab.
Ja, toll. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Also für mich persönlich ein guter Aspekt, weil ich eigentlich, ich habe es wieder aufgegeben, aber ich werde mich vielleicht auch mit deiner Zahnpasta, ich werde es mal probieren und testen, immer auf der Suche bin nach einer möglichst nicht schädlichen, wenn sie schon nicht heilend und präventiv wirkt, aber wenigstens nicht schädigend ist, also nicht schädlich ist. Du hast vorhin interessanterweise Pilze angesprochen und das ist interessant, das ist bei uns noch nicht so durchgedrungen. Die gibt es zwar als Nahrungsergänzungsmittel, die Pilze, aber noch kaum in der Kosmetik. In Asien sind ja seit jeher Pilze, werden gegessen in vielen Teilen Chinas immer und ständig und überall drinnen. Die sind ein Begleiter des täglichen Lebens und gesund. Dann ist man dazu übergegangen, auch diese Pilze zu züchten und als Pulver oder in der TCM-Apotheke und schließlich auch als Nahrungsergänzungsmittel anzubieten. Und interessant ist, dass in Asien, das habe ich von der Frau Professor Linde gewusst, die uns sehr viele Informationen gibt und unterstützt, die Koryphäe auf dem Gebiet der Pilze in der Wissenschaft, die hat mir auch erzählt, vor ein paar Jahren war der internationale Kongress in Peking und dass da überall, also erstens wird der Reishi dort sehr hoch gehalten, also das ist der Nationalpilz schlechthin, der wird überall gebrandet und das ist wie ein Nationalheiligtum und auch als Glücksbringer. Aber sie sagt, auch diese Pilze und zum Beispiel auch der Reishi, aber auch andere Inhaltsstoffe von Pilzen werden ganz stark in der Kosmetik verarbeitet. Da sind wir noch ganz weit hinten. Da experimentieren zwar die einen oder anderen in der Zahnpasta, im Haarshampoo, in Cremen. Der Polyporus hat sehr gute Hautstoffe, Stoffe, die für die Hautpflege da sind oder für die Wundheilung sogar. Das ist wirklich interessant. Da gibt es noch ein breites Feld, auch für die Zahnhygiene und die Mundhygiene.
Guter Ansatz. Könnte man mal überlegen im Rahmen von Mundspüllösungen zum Beispiel, weil die ja letztendlich direkt in die Schleimhaut übergehen. Genau. Und viele verwenden immer Mundspüllösungen zum Desinfizieren. Ja. Die machen aber das Mikrobiom kaputt.
Da gibt es zum Beispiel Chaga-Tee. Also der Chaga ist so ein Pilz, der im sibirischen Raum sehr große Wertschätzung hatte. Der ist so schwarz. Das ist der Birkenbohrling auch. Ah, nicht der Birkenbohrling, aber der wächst auf der, also so eine Ausbuchtung am Baum. Der ist ganz schwarz, wenn man da einen Tee aufkocht, aus diesen Substanzen. Die gibt es natürlich auch in einer Kapsel. Auch da kann man ihn dann rauslösen und mit heißem Wasser übergießen und könnte selber sich eine Mundspülung machen.
Interessant.
Also er ist, glaube ich, auch im Entzündungshemmen und auch in der Mundhöhle gesund.
Eine Frage, es gibt Cordyceps. Ja. Was ist Cordyceps?
Cordyceps ist ein Raupenpilz tatsächlich, der chinesische Raupenpilz. Der wurde ursprünglich entdeckt im Hochland von Tibet. Da weideten die Yaks, so sagt die Legende, also diese bulligen, zotteligen Rinder da oben im Hochland auf ein paar tausend Meter Höhe. Die hatten natürlich auch ihre Hirten und die haben dann oft beobachtet, dass zu einer gewissen Jahreszeit diese Yaks nicht nur, dass sie brünftig waren, sondern dass sie besonders brünftig waren oder leistungsfähig. Ja. Und die haben dann, wie man immer die Naturbeobachtung macht, was wächst denn da zu dieser Jahreszeit? Und das ist tatsächlich eine Raupe, die wird von einem Pilz befallen und ist dann unter der Erde, wird dann von diesem Pilz auch noch am Leben gehalten und gesteuert und gelenkt. Und dann irgendwann ist die dann mehr oder weniger tot, aber es wächst dann etwas aus der Erde raus. Und das ist dieser Pilz. Also der ist auf dem Kopf der kleinen Raupe. Gibt es auch bei Ameisen. Das klingt gruselig und nicht schön. Auch keine Sorge, also es gibt die zwar noch in Natur und der kostet dann so viel wie Trüffel, wie Kaviar, edelster Kaviar und Gold, Trüffel in der Kategorie, weil die dürfen eigentlich fast nicht mehr gesammelt werden in Wild. Aber man kann die zum Glück auf ein Myzel züchten. Also die haben dann nichts mehr mit der Raupe zu tun, sondern der Pilz kann gezüchtet werden auf ein Substrat und dann das Myzel und der Pilz selber verarbeitet werden zu einem Pulver, also oder zu einem Auszug, zu einem Extrakt, der gewonnen wird. Und dieser Extrakt wird wiederum pulverisiert und in einer Kapsel abgesetzt. So ist es am Markt, der Cordyceps. Und der ist energiebringend.
Das war meine Frage.
Unter anderem. Also er hat viele Faktoren, aber er gilt so als der Energiepilz, der Cordyceps, ja.
Interessant, weil den nehme ich nämlich auch. Und Reishi auch.
Und Reishi, ja, das ist dieser Unsterblichkeitspilz. Also würden wir uns ja alle wünschen, müssen wir schon selber auch was dazu beitragen.
Genau.
Aber wenn man alles unterstützen kann mit Mitteln aus der Natur, dann ist es sicherlich gut. Also eine gute Lebensweise, glücklich sein, zufrieden sein, im Gleichgewicht sein.
Und wir wieder beim
sein Körper im Gleichgewicht halten, seine Psyche im Gleichgewicht halten. Und dann hoffen wir auf ein glückliches, gutes, gesundes, langes Leben.
Das war der Zahn-Podcast von Bald, Folge 8, Zähne und Naturheilkunde. Heute bei der Akademie für Naturheilkunde in Salzburg. Die Akademie für Naturheilkunde hat auch einen eigenen Podcast, den könnt ihr hören bei Spotify. Es gibt viele, viele Neuigkeiten, Journale, das wird alles genannt in den Captions. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, würde gerne nochmal erwähnen, dieses für mich immer sehr, sehr interessante Magazin, natürlich besser lieben, das Gesundheitsmagazin aus Salzburg. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Hier war der Zahnpodcast von Bald. Ihr könnt uns hören bei Apple Podcast, YouTube oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Zahnpodcast von Bald mit Dr. Anja Geißler.